Es ist wieder Zeit für Sexologie. Wissen macht Lust.
Der erste Schweizer Sex-Podcast. Mein Name ist Caro.
Und ich bin Melina. Hier gibt es intimes Infotainment, wissenschaftlich fundiert und auf den Punkt gebracht. Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier ist Melina und ihr hört Sexologie, Wissen macht Lust. Heute knöpfen wir uns ein Thema vor, das auf TikTok-Feeds hoch und runter gespielt wird, beim dritten Date für feuchte Hände sorgt und in manchen Freundschaften oder Beziehungen Glaubenskriege auslösen kann. Wir sprechen über eine ganz bestimmte Zahl, den Bodycount. Also die Anzahl der Menschen, mit denen man im Leben schon sexuell aktiv war. Und an meiner Seite sitzt wie immer Graf Zahl, die liebe Caro. Hallihallo.
Okay, weird.
Kennst du Graf Zahl?
Nee.
Nee!
Wer ist das?
Graf Zahl ist eine sehr bekannte Puppe aus der Sesamstraße. Und zwar lilane Vampirpuppe.
Genau. Oh, ja, Nikos, wie der heißt.
Ja, der heißt im Englischen, vielleicht kennst du es eher im Englischen, Count von Count.
Nee. Ehrlich gesagt, der hat bei mir einfach nie einen Namen gehabt. Das war einfach der Dracula gewesen.
Okay, aber du kennst ihn, ne?
Ja, ja.
Der lacht auch immer so.
So wie
so,
nee.
Und seine wichtigste Eigenschaft ist, dass er so einen ausgeprägten Zählzwang hat.
Oh Gott.
Er zählt mit ganz großer Leidenschaft alles, was ihm vor die Augen kommt.
Ja.
Immer. jetzt wollte ich dich mal fragen, weil es heute ja viel um Zahlen gehen wird. Mhm. Wie ist denn deine Beziehung zu Zahlen? Also wir wissen ja schon alle, dass du dass so Schätzen deine Königsdisziplin ist.
Ja, absolut. Es geht weiter so mit meiner Kompetenz, was Zahlen anbelangt. Also ich habe wirklich ein 2,5 gehabt in Mathe, in Matura.
Ja, das ist super. Also gell? Im deutschen Schulsystem würde man sagen, fuck man, richtig gut.
Ja, aber es ist halt leider im Schweizer Schulsystem. So. Ja. Und meine mündliche Prüfung ist, glaube ich, etwas vom erniedrigendsten gewesen, was ich je erlebt habe in meinem Leben.
Was, Mathe mündlich musstest du machen?
Schrecklich. An der Tafel Aufgabe lösen und sagen, wie man dort herkommt.
Wie man an die Tafel gekommen ist.
Ja, das hätte ich mir doch noch geschafft.
Also aber zuerst habe ich den Bus genommen, den Zehner.
Was aber richtig schlimm ist, dass irgendwie der Mensch vor mir die Tafel nicht putzt. Dann musste ich halt schnell mit dem Schwamm noch die Tafel putzen.
Yeah.
Und dann habe ich den Schwamm hergelegt, er ist am Boden gefallen. Dann musste ich bücken und wieder den Schwamm hertun, dann fällt er wieder am Boden.
Scheiße.
Und das etwa dreimal. Und dann hat der Mathelehrer so, Caroline, jetzt längt's.
Ernsthaft, das ist ja furchtbar.
Schon super Einstieg.
Das ist wirklich ein toller Einstieg. Und dann hat es ja eigentlich auch schon. Also da würde man doch am liebsten gerade wieder rausgehen, oder?
Ja. Ja, vor allem, ich hatte das Gefühl, er hat auch den Eindruck, dass ich ihn irgendwie probiere mit meinem Bücken.
Jetzt lass uns mal noch kurz nachfragen, was hattest du denn an?
Das weiß ich aber nicht. Aber ich glaube nicht, wo man ihn sieht.
Kein laszives Rückchen.
Ich glaube nicht, aber ich könnte es nicht beschwören.
Kannst du dich erinnern, ob du so zu Schulzeiten dir schon Gedanken gemacht hast, was du anziehst zur Prüfung? Also ob das irgendwie bestimmt wirkt?
Nein, eigentlich nicht, nein. Also wenn, dann nur für die Leute in meiner Klasse, aber nicht für LehrerInnen. Du?
Nee, auch nicht. Mir ist gerade auch noch eine schöne Matur-Story eingefallen.
Was?
Falls ich aus dem Nähkästchen plaudern soll.
Unbedingt.
Und zwar schriftlich Englisch. Und ich hatte, also es war ja, was ist da für eine Jahreszeit? Winter, also es muss so ein bisschen kälter sein. Jedenfalls hatte ich eine Leggings oder eine Strumpfhose an und so Boots und ein Kleidchen drauf. Und ich bin während Das ist richtig Private Talk.
Was?
Ich bin während der Prüfung, musste ich kurz aufs WC, bin gegangen, bin super schnell wieder zurück, setze mich hin und dann kommt meine Lehrerin von vorne,
ja,
und legt mir ein Zettelchen auf meinen Pult.
Ja.
Und ich dachte schon, geil, die hilft mir jetzt.
Ja.
Weißt du, was drauf stand?
Your skirt is in your leggings.
Ja.
Ja.
Und zwei hinten am Po.
Jö.
Dann kam ich wohl vom WC und mein Kleid war wirklich in der, wahrscheinlich, weil ich zu schnell gemacht habe. Dann bin ich ja, also es war eine blickdichte Leggings, aber es war trotzdem unfassbar unangenehm.
Aber ich so hart, ja,
und die coole Lehrerin, ja, genau, ja, hat mich gewarnt. Vor allem, was ja auch krass war, jetzt so retrospektiv, es hat ja niemand ahnen können, was auf diesem Zettel steht. Also da haben sicher einige mitbekommen, dass ich da einen Zettel von meiner Lehrerin erhalte.
Ja. The answer
is wusste,
B.
Was auch schön. Auf welchem von den 48 Seiten? Okay, also zurück zu den Zahlen. Mhm. Wäre geil gewesen, du hättest eine Zahl zuletzt gesagt.
The 42.
Answer is 6. Always 42. Ja. So, bevor wir jetzt in die Psychologie des Bodycount eintauchen, dachte ich, müssen wir erstmal über dieses unfassbar sperrige Wort reden, und woher das eigentlich kommt. Weißt du es zufällig?
Ich habe ja mal in einer früheren Lebensgeschichte im Nebenfach studiert.
Jetzt weißt du es auch noch.
Ja, weil, und dort weiss ich, dass ich sehr viele Texte gelesen habe, wo das Wort ist vorgekommen. Und deswegen ist es für mich extrem irritierend gewesen, das plötzlich in einem anderen Kontext zu lesen. Weil dort hat man immer von den Toten geredet.
Ja.
Ja, vom Feind in Anführungszeichen oder vom,
genau,
vom Lager, vom anderen Lager.
Genau, also es handelt sich bei Bodycount, wenn wir jetzt über SexualpartnerInnen sprechen, um eine sprachliche Aneignung aus einem sehr, sehr düsteren Kontext, ja, nämlich aus dem Militär. Und genauer gesagt übrigens aus dem Vietnamkrieg, und wurde durchs US-Militär sehr populär. Und es ging einfach darum, die genaue Zahl der getöteten GegnerInnen zu zählen, um sozusagen den Erfolg von einer Militäroperation messbar zu machen, weil man sonst keine Übersicht gehabt hätte. Also sozusagen.
Und je höher die Zahl, desto besser.
Je höher die Zahl, desto besser. Schauen wir mal, ob sich das auf das Schlafzimmer auch übertragen lässt.
Ja.
Denn heute sprechen wir von Bodycount und meinen eben die Anzahl der bisherigen SexualpartnerInnen. Das ist schon ein ziemlich krasser, fast zynischer Metaphernwechsel, oder? So aus menschlichen Verlusten werden im modernen Dating-Slang dann sexuelle Eroberungen.
Ja, ich finde es krass. Und dass man es nur noch in diesem Kontext auch liest.
Okay, du liest jetzt auch keine Geschichtsbücher mehr, oder?
Ja. Ja, weißt du, dass das so ein Wort ist, wo man wirklich so aus einem extrem gewaltvollen Kontext jetzt hat übernommen und was das eigentlich sagt. Also weißt du, auch der Bodycount, ich finde, hat ja so etwas mega Entrücktes. Weißt du, und etwas entmenschlicht.
Ja, ja.
Und du bist einfach eine Zahl. Du bist eine Zahl, die ich hatte, irgendeine sexuelle Aktivität damit hat gemacht. Und ich finde so, das Entmenschliche ist im Kriegskontext genauso pervers wie ihre Sexualität.
Und pervers nicht im sexy Sinne, ne?
Nein.
Und was ich jetzt spannend finde, es geht ja bei beidem im Kern um irgendeine weirde Art von Wettbewerb.
Ja.
Und heute gibt es durchaus Menschen, die diese Zahl, also den Bodycount jetzt im sexuellen Sinne, die diese Zahl nutzen, fast wie eine Währung. Und wiederum andere versuchen dann, ihr eigenes Sexualverhalten so im Geheimen einzuschätzen. Also wir wollen wissen, bin ich jetzt irgendwie im Durchschnitt? Wo stehe ich denn im Vergleich zum Rest der Welt? Und was sagt meine Zahl über mich aus? Was denken dann die anderen über mich?
Es ist so aufgeladen.
Ja. Lass uns mal über die Zahlen an sich reden. Mhm. Ich habe mir klassische Umfragen angeschaut, da liest man immer so ein bisschen das Gleiche. Was glaubst du denn, geben heterosexuelle Männer an, mit wie vielen Menschen sie im Schnitt schon Sex hatten in ihrem Leben? Gräfin Zahl. Du musst übrigens jetzt immer so dazu lachen, das macht er nämlich.
Ich sage jetzt mal 12.
Das ist mega gut geschätzt.
Ja, das ist richtig komisch für mich.
Das ja, also ich weiß, ich applaudiere mal ganz kurz. Tatsächlich ist so der Durchschnitt, der genannt wird, 10. Bei heterosexuellen Männern. Bei heterosexuellen Frauen, was glaubst du, was sagen die?
Eigentlich sollte es ja ähnlich sein. Aber ich sage, Frauen korrigieren die Zahl eher gegen oben. Und deswegen sage ich 8.
Die sagen im Schnitt etwa 6.
Ach krass, aber ich sehe.
So, jetzt merkt man aber, dass du in deiner Mathe-Matur vorrechnen musstest, ja, wie der Rechenweg ist. Und du hast es jetzt gerade auch schon richtig benannt. Ich löse mal auf. Also in einer weitgehend heterosexuellen Welt nach wie vor, wo statistisch ungefähr gleich viele Männer wie Frauen leben, geht das ja jetzt nicht so richtig auf.
Gar nicht so fest, nicht?
Dass die Männer mit 10 und die Frauen aber mit 6. Also da sind irgendwie ein paar Menschen verloren gegangen in auf dem Weg dahin.
In der Rechnung.
Also ein logisches Paradoxon. Mhm. Wenn jede heterosexuelle Interaktion aus einem Mann und einer Frau besteht, dann müsste ja die Durchschnittszahl bei einer repräsentativen Stichprobe doch eher gleicher sein.
Ja.
Es sei denn, ein paar Frauen schlafen mit tausenden Männern, aber das geben die Verteilungen jetzt auch nicht her. Und die Wissenschaft hat dafür eine grandiose Erklärung. Und das Zauberwort heißt soziale Erwünschtheit.
Ja, ja.
Also es wird geschummelt, wie du das schon richtig angeteasert hast. In einer Studie wurde untersucht, wie der Bodycount als sogenannter Soziometer, also ein Soziometer für den Selbstwert fungiert. Und bei Männern ist sexuelle Erfahrung in vielen Kulturen immer noch stark an Männlichkeit und an sozialen Status gekoppelt. Und ein Mann mit vielen Partnerinnen gilt gesellschaftlich dann doch eher mal noch als Hengst oder als Macher oder wird grundsätzlich mit was Erfolgreichem konnotiert. Und es führt dazu, dass Männer bei Befragungen unbewusst oder völlig bewusst aufrunden. Und die nutzen Schätzstrategien, die nach oben tendieren, zählen im Kopf vielleicht auch flüchtige Knutschereien oder Kontakte mit, die jetzt gar kein Sex waren.
Mhm.
Genau, dass man so ein bisschen voluminöser macht.
Mhm.
Und bei Frauen ist es genau umgekehrt. Klassisches Slut-Shaming. Frauen sind mit dem exakt gegenteiligen sozialen Druck konfrontiert. Zeigt übrigens auch eine ganz aktuelle Studie von 2024, erschienen in Sexuality and Culture. Da wurde untersucht, wie die sexuelle Vorgeschichte die soziale Wahrnehmung beeinflusst. Und Frauen, die einen höheren Bodycount angeben, werden in gesellschaftlichen Settings, also selbst heute noch im Jahr 2026, deutlich schneller als unzuverlässig oder sozial weniger sympathisch bewertet als Männer mit denselben Zahlen.
Krass.
Und deshalb neigen Frauen in Umfragen dazu, exakt im Kopf mitzuzählen, aber das Ergebnis beim Ausfüllen von einem Fragebogen zum Beispiel dezent nach unten zu korrigieren oder abzurunden. Ja? Also sie filtern dann eher mal den One-Night-Stand aus, den sie bereuen. Aber auch bewusst.
Hey, ich habe das schon x-mal erlebt in meinem Umfeld, dass eben genau die Überlegungen gemacht werden, dass zum Beispiel alle One-Night-Stands, wo kein Gefühl im Spiel waren, dass die aussortiert werden. Und dass nur Menschen zählt, wo man irgendwie verbandelt war in irgendeiner Form.
So, das heisst jetzt, die ganze Statistik basiert im Endeffekt auf unseren Komplexen und dem Wunsch, gesellschaftlich reinzupassen. Mhm. Wie sieht's denn jetzt aber aus, wenn wir die heteronormative Brille mal absetzen? Wie ist es denn in den queeren Communities? Das ist, finde ich, ein extrem wichtiger Punkt, der so in unseren Mainstream-Medien ja in der Tendenz immer mal wieder unter den Tisch fällt. Wenn wir uns die queere Community anschauen, implodieren diese klassischen Geschlechterrollen Erwartungen natürlich komplett. Mhm. Und in der psychologischen Forschung sehen wir, dass vor allem homosexuelle und bisexuelle Männer im Durchschnitt signifikant höhere Bodycounts berichten als heterosexuelle Männer. Mhm. Jetzt wollte ich dich fragen, was ist denn dein Wild Guess? Woran liegt das? Ist jetzt die sexuelle Offenheit größer oder ja, spielen andere Dynamiken eine Rolle?
Ich denke, das hat viel damit zu tun, dass in heterosexuellen Kontexten eben sehr ein klares Bild herrscht, was die Zahl heisst, wenn sie so ist und was die Zahl heisst, wenn sie so ist und du das oder das Geschlecht hast. Und dass das in queeren Kontexten wie wegfällt. Mhm. Weil, über das haben wir ja auch schon geredet, zum Beispiel bei Magnificent Sex, dass wenn wieder Rahmen fehlt, wo du dich dann bewegst in deiner Sexualität und was du machst. Und für mich ist der Bodycount dort wie Teil davon, so mit wie vielen machst du es? Oder was ist wie okay in deinem Geschlecht? Oder was bedeutet das, wenn die Zahl so ist oder so ist? Dass, wenn der Rahmen fehlt, dass du dann deine Sexualität viel mehr so gestaltest, wie es für dich stimmt. Und dass das dann auch völlig losgelöst ist von einem Bild, mein Bodycount muss so und so sein. Mhm. Also so sexuelle Offenheit spielt sicher eine Rolle, aber auch sexuelle Selbstbestimmung. So, du musst dich ja viel mehr mit dem auseinandersetzen, was stimmt für mich.
Ja.
Und wie will ich es gestalten? Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass einfach so das Spektrum vom Bodycount halt viel, viel grösser ist als eben bei heterosexuellen Begegnungen.
Mhm. Ja.
Macht das Sinn?
Also, das ergibt total viel Sinn. Und es fallen halt mehrere große Barrieren weg. Zum einen die Barriere der heteronormativen Schamkultur, die Frauen ja oft auferlegt wird. Mhm. Die kann im besten Fall komplett wegfallen, wenn lesbische Frauen miteinander daten und miteinander Sex haben. Und dann, ja, vielleicht nochmal ausschmückend, wenn zwei Männer aufeinandertreffen, sind ja beide von dieser evolutionären und sozialisierten männlichen Sexualität geprägt, die tendenziell eher auf visuelle Reize und schnelle Verfügbarkeit anspringt, ja. Und dann hat natürlich auch die Erfindung von Apps wie Grindr das Dating in der Gay-Community extrem dynamisiert. Mhm. Also Sex wird hier viel, viel unverkrampfter als ein eigenständiges Bedürfnis verstanden, das komplett losgelöst ist von romantischen Absichten. Beziehungsweise unabhängig davon existieren darf, genau.
Mhm.
Jetzt könnte man sich noch fragen, gibt es da nicht auch eine Kehrseite? Also wird man da in der Community nicht auch bewertet, wenn man vielleicht einen niedrigen Bodycount hat? Und das ist vielleicht die Kehrseite der Medaille. Also während jetzt in der heterosexuellen Welt Frauen für einen hohen Bodycount beschämt werden, erleben wir jetzt in Teilen der homosexuellen Datingkultur, wahrscheinlich jetzt eher im urbaneren Umfeld, behaupte ich mal, eher das Gegenteil. Und das nennt man Prude Shaming. Also ich mache mal ein Beispiel. Wer Mitte 20 erst 3 Partner hatte, wird manchmal als verklemmt oder unerfahren abgestempelt. Und bei lesbischen Frauen wiederum sehen wir statistisch oft eine andere Dynamik. Also das Phänomen, dass Beziehungen im Schnitt schneller exklusiv und emotional sehr tief werden, wodurch die reine Anzahl der wechselnden Partnerinnen statistisch oft niedriger ausfällt als bei schwulen Männern. Also kurz gesagt, die Community zeigt uns, dass der Bodycount extrem von den jeweiligen Subkulturen und deren Normen konstruiert wird. Und ich glaube, konstruiert ist da ein sehr, sehr wichtiges Wort. Es ist alles von uns Menschen interpretiert und auferlegt und einfach erfunden.
Ja, völlig. Völlig. Also ich finde schon nur, eben, wenn man dir jetzt zulässt, es gibt ja so viele Mythen rund um den Bodycount und was es eben bedeutet und was dort mitschwingt und was es körperlich anscheinend alles macht. Also so Stichwort Vagina ausleeren oder Empfindsamkeit absetzen oder was auch immer. Und dass das alles Sachen sind, wo einfach völlig widersprüchlich sind, schon nur, wenn wir uns vor Augen führen, dass rein statistisch gesehen haben Menschen in ihrer Beziehung mehr Sex, als wenn sie Single sind. Und das gilt jetzt so, egal welche sexuelle Orientierung das man hat. Und dass du ja dann eigentlich mehr Sex hast und zum Beispiel auch penetrativen Sex hast, würde ja bedeuten, dass Menschen ihre Beziehung, ihre Vagina ausleieren. Und nicht Menschen, die einfach wechselnde Sexualpartner innen haben. Oder? Es ist einfach so, es ist so konstruiert alles. Es ist so lächerlich, wenn man sich mal ein bisschen mit dem auseinandersetzt.
Mhm. Ach, den mochte ich jetzt sehr gern. Der war gut.
Ja, aber
also es war ja nicht der, sondern schön, schön beschrieben.
Es ist wirklich, ich finde, das zeigt einfach, wie absurd das ist. Und jetzt auch das, was du erzählt hast mit den sexuellen Orientierungen, die Bedeutungszuschreibung, die wir machen, dieser Zahl, ist so willkürlich.
Mhm. Ist so. Jetzt gibt's neben dem Ausleiern der Vagina noch weitere Mythen. Mhm. Bin auch in meiner Recherche einem Mythos begegnet, dass ein hoher Bodycount Untreue suggeriert.
Mm. Ja.
Also manche nutzen den Bodycount als eine Art Frühwarnsystem für eine Beziehungsfähigkeit. Mhm. Und die Logik dahinter würde lauten, wer schon mit 30 Leuten im Bett war, der kann doch gar nicht mehr treu sein, weil die Person ja permanent den nächsten Kick braucht. Mhm. Was glaubst du, kann dieses Argument dem wissenschaftlichen Reality-Check standhalten?
Nee.
Es kam jetzt sehr schnell, ja?
Nee.
Magst du auch ein bisschen sagen, warum nicht?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendeinen Einfluss hat auf Beziehungsfähigkeit, auf Beziehungsverhalten, auf das eigene Wertesystem, auf Beziehungsform, die man wählt. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass das irgendwie korreliert.
Mhm. Ist auch so. Und es gibt tatsächlich eine brandneue Studie, die untersucht hat, wie die Verteilung von SexualpartnerInnen über die Zeit hinweg die Bewertung von Langzeitpartnern beeinflusst. Und ja, die Studie bestätigt, dass Menschen bei der Partnerwahl instinktiv erstmal vorsichtig werden, ja, wenn die Zahl extrem hoch ist. Aber die Psychologie zeigt, dass es ein unbewusster Fehlschluss ist. Also Bodycount ist nicht der Grund für Untreue. Wenn das jetzt aber nicht so ist, was ist es denn dann? Also warum gehen Menschen wirklich fremd? Und ich mache jetzt mal einen kurzen Schwenker, einfach, dass wir wissen, warum das so ist, um dann die Brücke zu schlagen, warum kann der Bodycount überhaupt nicht dafür verantwortlich sein? Zumindest nicht so trivial. Und es ist so, dass die wirklichen Prädikatoren für Untreue sehr tief in der Persönlichkeitsstruktur und in der Beziehungsdynamik liegen und nicht in der Betthistorie oder in der... So, und dann müssen wir aber die Evidenz auch ein bisschen besser anschauen. Zum Beispiel zur sogenannten soziosexuellen Orientierung. Und das ist ein psychologisches Konstrukt dafür, wie leicht jemand Sex und Liebe trennen kann. Also Menschen, die fremd gehen, weisen oft ganz spezifische Persönlichkeitsmerkmale auf, nämlich eine geringe Gewissenhaftigkeit. Also die nehmen es mit Absprachen und Regeln nicht so genau. Und eine hohe Impulsivität. Also die können in Momenten der Versuchung die langfristigen Konsequenzen schlechter abwägen beziehungsweise
ausblenden.
Können die ausblenden, ja, also dem Impuls nachgehen, da ist viel mehr Energie und der Weg ist kürzer, als zu überlegen, welche langfristigen Konsequenzen gibt es denn da überhaupt. Und dazu kommt laut einer Studie aus dem Jahr 2011 noch die akute Beziehungsdynamik, das habe ich ja gerade schon angeteasert, also mangelndes emotionales Commitment oder tiefe sexuelle Unzufriedenheit in der aktuellen Partnerschaft.
Ja.
Das sind die Prädikatoren für Untreue. Und der Bodycount liefert eigentlich nur einen Hinweis darauf, wie offen eine Person in bestimmten Lebensphasen ihre Sexualität ausgelebt hat oder tut.
Ja, absolut.
Halten wir mal fest, hoher Bodycount bedeutet nicht automatisch, dass jemand beim nächsten Tinder-Match fremd geht. Oder überhaupt auf Tinder ist?
Ja, da sehe
ich. In einer exklusiven Beziehung.
Das wäre vielleicht schon
der bessere Satz gewesen. aber was sagt denn jetzt diese Zahl über die Psyche aus? Gibt es da bestimmte Persönlichkeitsprofile, die statistisch einfach häufiger hier rufen, wenn es um sexuelle Abenteuer geht? Was glaubst du?
Also etwas, wo ich mir gut vorstellen kann, ist, dass die Menschen, die einen höheren Bodycount haben, dass die sehr extrovertiert sind.
Mhm.
Also sehr kontaktfreudig. Weil extrovertierte Menschen, die suchen ja auch nach sozialer Aufmerksamkeit. Sie sind motiviert, wirklich mit Menschen in Dialog zu gehen. Sie gehen gerne raus auf Partys und haben einfach weniger Hemmungen, auch fremde Leute anzusprechen. Mhm. Und sie sind wahrscheinlich im Kopf auch so ein bisschen liberaler, in Anführungszeichen. Also sie sind offener, vielleicht auch interessierter. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, auch sexuell toleranter.
Ja. Ja, da habe ich nichts zu widersprechen. Es stimmt tatsächlich genauso. Menschen mit vielen SexualpartnerInnen verurteilen das Sexualleben anderer Menschen übrigens statistisch gesehen deutlich seltener.
Ah, lustig.
Man lebt so nach dem Motto Leben und Leben lassen.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass mit Dating-Apps oder nicht nur mit Dating-Apps, allgemein einfach so die verschiedenen Möglichkeiten, die man hat, jetzt auch Leute kennenzulernen, dass es dort auch introvertierten Leuten einfacher fällt, einen höheren Bodycount zu haben. weil es die erste Hürde von dem Ansprechen wie genommen worden ist. Und man eigentlich von Anfang an auch weiss, okay, wir wollen beide Sex oder wir haben beide Lust auf das und das oder wir wollen beide die Fantasie ausleben, dass das vielleicht dann wissenschaftlich irgendwann mal so ein bisschen sich anders wird zeigen auch. Verstehst du, was ich meine?
Finde ich sehr schlau. Ja, ja, ja. Natürlich verstehe ich, was du meinst.
Du guckst mich an wie ein Auto.
Ich habe gerade so gedacht, warum bin ich da nicht selber drauf gekommen?
Aber, ja.
Nee, würde total viel Sinn ergeben. Ich habe dazu nichts gelesen. Mhm. Aber ja, es gibt ja ganz andere Zugänge und Gelegenheiten. Also es ist ja ganz viel niederschwelliger, als wenn ich in die Disco gehen müsste.
Nächstes das Wort brauchen wir nicht.
Benutze es so oft, wie ich will. Aber es passt ja auch zu der Zeit. Der Zeit vor Dating-Apps, da ist man in die Disco gegangen. Genau.
Ja.
Und da war das noch mit anderen, wahrscheinlich schon eher extrovertierten
100 Pro.
Handlungsmustern verbunden.
Ich könnte mir vorstellen, das wäre noch spannend, weißt, dass es eben korreliert, dass jemand, der introvertiert ist und einen höheren Bodycount hat, der Mensch sehr aktiv ist auf Apps und hingegen ein extrovertierter Mensch, der einen höheren Bodycount hat, dass das ein Mensch ist, der sehr viel in so sozialen Settings unterwegs ist. Könnte ich mir vorstellen.
Könnte sein. Könnte sein, ja. Ich würde sehr gerne den Finger in die Wunde legen.
Jetzt habe ich gedacht, wo lege ich jetzt so den Finger rein?
Auf deine Stirn! Nein, das will man ein bisschen überlegen. Gibt es vielleicht auch den Fall, wo ein extrem hoher Bodycount ein Warnsignal ist? Mhm. Und ich denke da an Phasen, in denen Menschen vielleicht emotional völlig am Boden zerstört sind und von einem Bett ins nächste hüpfen.
Dass es ein Warnsignal kann sein. Ich finde, ehrlich gesagt, ich, in zwei Fällen. Der erste Fall ist, wenn es gekoppelt ist an so ein extremes Risikoverhalten, also dass es wie so eine Form von Hypersexualität ist oder so dranghafter Sexualität, dass es dann wie so ein Bewältigungsmechanismus kann sein kann. Und der zweite Fall ist eigentlich sehr ähnlich, ist, wenn es ein sehr geringer Selbstwert ist und man den probiert zu kompensieren durch sexuelle Handlungen. Also da haben wir auch darüber geredet, in der Folge Selbstwert und Sexualität. Und ich finde so, in beiden Fällen ist es gekoppelt oftmals mit so Lebenskrisen oder eben unverarbeitete Traumata oder auch nach Trennungen. Und in diesem Fall wird Sex eben dann überhaupt nicht mehr aus Lust und Offenheit gesucht, sondern es ist eigentlich entweder eine Kompensation oder es ist so ein temporäres Betäubungsmittel, um dem inneren Schmerz und dieser Einsamkeit eigentlich zu entfliehen. Und da ist die Zahl auch nicht das Problem, dass die möglichst, dass die so hoch ist, sondern es ist einfach ein Symptom, dass etwas nicht stimmt und dass da vielleicht eben so etwas wie eine Sexualtherapie oder eine Psychotherapie dann der richtige Weg wäre, das mal anzuschauen.
Ja, hast du sehr schön erklärt, finde ich. Also wir reden durchaus von anderen Motivationen, warum denn ein Bodycount besonders hoch sein könnte.
Aber das heisst auch nicht, finde ich jetzt wichtig im Umkehrschluss, dass jeder Mensch, der einen höheren Bodycount hat, einen schlechten Selbstwert hat oder irgendein Trauma
überhaupt
nicht verarbeitet hat.
Es kann auch so sein, dass man einfach total Freude am Leben und an Sex und an der Lust hat und sich da immersed.
Ja. Das wäre ein gutes, Lied auf Mallorca, nicht gucken, so wie es das jetzt gesagt hat. Freude am Leben, an der Lust.
Das ist die pure Lust am Leben. Eins kann mir keiner. Oder? Eins kann mir keiner. Eins kann mir keiner nehmen.
Der Bodycount.
Das ist die Lust am Bodycounten. I doubt it.
So. Okay, das wird der Hit.
Butter bei die Fische. Warum triggert uns denn die Zahl so sehr? Also wenn wir jetzt irgendwie hören, bei einem Date oder bei einer Freundin oder einem Freund, mein Bodycount ist 88 und die Person ist irgendwie 32 Jahre alt. Warum sind wir eigentlich so verbissen darin, andere für ihre Zahl zu verurteilen? Weil ich könnte mir vorstellen, dass jetzt einige Hörerinnen und Hörer dachten, was?
Die Sau.
88? Und andere dachten, ja,
good for you, girl.
Weil, wenn man sich so Kommentarspalten übrigens bei Social Media anguckt, da schlägt einem teilweise purer Hass entgegen. Was läuft denn da bei den Leuten, die den Bodycount anderer so akribisch bewerten? Was glaubst du?
Hey, ich glaube, es ist einerseits gekoppelt an Wert- und Moralvorstellungen. Also, was ist richtig und was ist falsch? Mhm. Aber ich glaube, so das Epizentrum vom Ganzen ist auch wieder hier der Selbstwert. Weil was einen ja triggert, ist, dass man es zu sich nimmt und dann vergleicht. Mhm. Und wir haben ja darüber geredet, der Selbstwert und Sexualitätsfolge, dass so Vergleichen immer ein Ausdruck sind vom Selbstwert. So, es ist besser, es ist schlechter, es ist mehr, es ist weniger. Und dass man das abgleicht, so, wie ist es denn bei mir? Also so Sachen wie, meine Zahl ist niedrig. Heisst das jetzt, ich habe zu wenig sexuelle Erfahrung, ich bin nicht gut im Bett, das wird ja auch oftmals gekoppelt. Oder eben, meine Zahl ist zu hoch oder vermeintlich zu hoch. Was sagt das über mich aus, über meinen Wert? Hat der Mensch das Gefühl, ich bin überhaupt in der Lage, in eine Beziehung zu gehen? Oder bin ich dann nicht mehr Wife-Material oder Husband-Material oder so etwas? Also das wird ja oftmals gekoppelt. Und das ist ein Selbstwertthema. Und zwar bei dem Mensch, der fragt, aber auch bei dem Mensch, der dem so eine Bedeutung beimisst und dann Zahl, je nachdem noch, ändert oder aufkorrigiert, abkorrigiert. Das Epizentrum ist der Selbstwert.
Ja, stimmt. ergänze mal noch. Also sicherlich der Schutz auch des eigenen Wertesystems, also nicht nur der Selbstwert, sondern welche grundsätzlichen Werte in der Welt habe ich. Mhm. Menschen, die sehr konservativ oder sehr traditionell sind und diese Werte verinnerlicht haben, nutzen zum Beispiel die Abwertung von sexuell freizügigeren Menschen oft als unbewussten Schutz für sich selber. Indem sie zum Beispiel sagen, ja, das, was du machst, ist schlecht oder das ist zu hoch oder das ist zu, werten sie im Umkehrschluss ihr eigenes, restriktiveres Verhalten auf. Mhm. Dann, das hast du auch schon tangiert, ist so das Thema eigene sexuelle Unsicherheit.
Ja.
Und das ist ein riesiger Faktor, gerade bei Männern, aber auch bei Frauen natürlich. Also wenn mein Partner oder meine Partnerin schon enorme sexuelle Erfahrung gemacht hat, gesammelt hat, triggert das möglicherweise die Angst, kann ich da überhaupt mithalten? Bin ich überhaupt gut genug im Bett? Oder werde ich da permanent verglichen mit den anderen 87, die schon mal da waren? Und auch da streift's wieder den Selbstwert natürlich.
Ja.
Und dann gibt's noch einen Punkt, auf den ich selber nicht gekommen wäre, aber es gibt auch so eine Art evolutionäre Angst vor Krankheiten. Also ganz pragmatisch schaltet unser Gehirn, vielleicht auch sehr unbewusst, auf Vorsicht. Viele Partner oder Partnerinnen bedeuten potenziell ein höheres Risiko für sexuell übertragbare Infektionen. Und da haben wir so einen recht tief verankerten Schutzmechanismus.
Aber ich finde, wenn es das ist, dann kann man ja einfach auch sagen, hey, komm, wir lassen uns vorher beide mal durchtesten, durchchecken und dann ist das Problem auch gelöst.
Wenn man sich dieser Angst bewusst ist, ich könnte mir vorstellen, dass viele diese Angst gar nicht zugänglich haben, beziehungsweise sie nicht benennen können und unser Unterbewusstsein so diese Angst mitschwingen lässt, irgendwie, da ist ja was eklig oder da ist irgendwas creepy und ich kann gar nichts richtig sagen. Was ist es denn? Und
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja.
So, heißt, wer am lautesten schimpft, kämpft meistens mit den eigenen Unsicherheiten oder dem Drang, die eigene Lebensweise zu validieren. Deshalb ist sexuelle Toleranz am Ende des Tages nicht nur ein nettes Label, sondern meiner Meinung nach auch ein echter Schutzschild gegen Stigmatisierung.
Ja. Preach.
So. Jetzt kommen wir zur alles entscheidenden Praxisfrage. Bodycount. Sagen oder schweigen? Und wenn ja, wem? Also wir haben jetzt unglaublich viel über die Theorie, Studien, Hintergründe gelernt. Aber wenn wir das Ganze mal auf den harten Dating- oder Beziehungsalltag herunterbrechen, du sitzt irgendwie bei Kerzenschein, das Date läuft super und plötzlich droppt die Frage, hey, und mit wie vielen Leuten hattest du eigentlich schon Sex? Was macht man da? Bodycount berichten, ja oder nein? Und falls es ein direktes Ja wäre, wem überhaupt?
Das ist sicher eine Frage, die ich das Gefühl habe, wo jetzt so zentral ist für sehr viele Leute, die diese Frage hören.
Ihr musstet jetzt bis Minute 40 aushalten. Aber jetzt kommt's.
Jetzt kommt's. Hey, ich finde, es gibt keine einfache Antwort darauf. Aber ich finde, es gibt schon mal so eine Prämisse oder so eine Faustregel, die ich voran würde stellen, nämlich, du bist niemandem Rechenschaft über deine sexuelle Vergangenheit schuldig. Also niemand hat das Recht auf die Information. Wo deine Intimsphäre, die gehört dir. Und wenn du dich entscheidest, darüber zu reden, ist es einfach wichtig, dass man vorher auch so ein bisschen die Dynamik anschaut von dieser Begegnung oder von dieser Beziehung. Also gibt es überhaupt den sicheren Rahmen, dass ich das teilen will? Und vielleicht auch so ein bisschen das besprechen, warum wird die Frage gestellt? Also, weißt, was sie Ängste, die damit verbunden sind, Unsicherheiten, die damit verbunden sind, oder ist es Neugier, oder ist es vielleicht sogar ein Kink, weißt, zu wissen, hey, mir macht das an, zu wissen, was hast du so sexuell erlebt vor mir, und wie war das gewesen, und da ist wie, der Bodycount ist wie ein Teil davon, aber ich will eigentlich sonst noch ganz viel wissen. Also da gibt es ja sehr, sehr viele Möglichkeiten und auch Hintergründe hinter dieser Frage. Hintergrund genau. Hinter dieser Frage. Wow.
Wir haben es verstanden. Also ist die Antwort, es kommt drauf an.
Es rund drauf an, ja.
Aha.
Ja.
Auch warum gefragt wird, oder?
Ja, und ich finde einfach zu denken, ich bin Rechenschaftsschuldig und ich muss jetzt das sagen, wo du hast ja gefragt, nein.
Genau.
Man kann an dieser Stelle einfach sagen, ich will die Liebe nicht teilen, das tut hier nichts zur Sache.
Ja. Das könnte ich mir jetzt vorstellen, denken viele, um Gottes Willen, wie formuliere ich denn das, dass das nicht falsch landet oder? Mhm.
Da habe ich einfach einen Tipp.
Sag mal den Tipp.
Und zwar kann man einfach sagen, hey, aus meiner Erfahrung heraus sind die Gespräche und um die Zahl und um das Thema nichts Positives. Mhm. Also aus dem entsteht nicht etwas Gutes. Mhm. Egal, welche Zahl ich jetzt sage. Wirst du sie abgleichen mit irgendeinem Idealbild, mhm. das du hast. Und deswegen würde ich gerne das Thema lassen.
Mhm. Weil wir ja wissen, dass so viele Aspekte dazu beitragen, wie eine Person das bewertet, oder? Und
ja.
Man
ja.
ist ja fast wie ein Haifischbecken. Kann ja,
es ist so.
Man kann ja fast nicht die richtige Zahl sagen.
Nee.
Gibt es vielleicht so als Anhaltspunkt jetzt, was soll ich sagen? Verschiedene Beziehungsstadien, an denen man sich orientieren kann. Weißt du, wie geht man denn damit um? Dass wir mal so ein paar verschiedene Szenarien besprechen.
Also ein Szenario, das ich mir eben gut vorstellen kann, das ich jetzt ehrlich gesagt auch so ein bisschen im Kopf hatte, ist so die unverbindliche so Dating- oder Kennenlernphase. Mhm. Wo dort kommt die Frage meistens schon sehr schnell. Also vielleicht so beim zweiten oder dritten Date. Und ich finde, da ist es auch ein bisschen heikel, weil es ist, wird oftmals gefragt, wie als so ein Filter oder so etwas, wo man abchecken will. So als würde man in eine Revision gehen. So, bist du jetzt eben das Husband- oder Wife-Material oder was auch immer.
Lass mich mal kurz meinen Aktenkoffer hervorholen.
Ja, genau. Dass wir die Checkliste auch noch abhängen können. Und ich finde, wenn man da merkt, dass das Gegenüber eigentlich die Frage stellt und das schon so inhärent eine Wertung drin hat, darf man das eben wirklich einfach charmant, man muss nicht mal charmant, aber man darf es einfach abblocken, wie wir das vorher besprochen haben. Ja. Also da ist es völlig okay, einfach eine gesunde Grenze zu setzen. Man kennt die Person gar nicht. Mhm. Und das ist ja gleich etwas sehr Intimes, was man da teilen will. Und das ist zu dem Zeitpunkt irgendwie überhaupt nicht abbracht und je nachdem auch nie abbracht, muss man sagen.
Ich mache jetzt mal ein paar wilde Vergleiche, die wahrscheinlich nicht, es wird dem nicht gerecht, aber einfach um die Absurdität vielleicht, die dahinter steckt, auch ein bisschen zu zeigen. Mhm. Wir fragen ja auch nicht beim dritten Date, hey, und wie oft wechselst du eigentlich dein Bettlaken? Oder wie oft hast du Stuhl?
Das war die spannende Rede.
Wie oft hast du Stuhl am Tag? Oder welche Konsistenz ist der? Oder wie oft telefonierst du mit deiner Mutter oder deinem Vater? Das sind ja alles irgendwie Zahlen, die würden wir ja auch nicht erfragen, oder? Und das ist ja auch was total Intimes. Also wie gesagt, das mag jetzt für manche ein lustiger oder stimmiger Vergleich sein, für andere nicht.
Ja, aber weißt du, was ich auch so vergleiche immer mega gerne habe, ist, dass ich so die Absurdität, weißt, so deutlich aufzeigen, wo eigentlich die Frage nach dem Bodycount auch drinnen hat.
Ja. Können wir vielleicht noch über ein Szenario sprechen, vielleicht von einem Paar mit einer festen, langfristigen Partnerschaft?
Mhm. Hier finde ich es spannend, warum wird die Frage gestellt? Also es kann sie, wenn man eine tiefe, intime Bindung aufgebaut hat, dass man noch mehr voneinander wissen will, also was hat die geprägt, was hast du so erlebt bisher. Und da kann es sein, dass die Frage auch gar nicht so einen Kontrollmechanismus hat, wie jetzt eben so beim Kennenlernen, sondern dass es wirklich so ein ehrlicher Wunsch ist, so nach mehr Nähe und so maximaler Ehrlichkeit und eben vielleicht auch ein Ausdruck von einem Kink. Das würde ich wirklich auch da auch noch mitnehmen. Und wenn das Fundament da ist, von Vertrauen, gegenseitigem Respekt, kann auch darüber reden, über die Zahl und allgemein über sexuelle Erlebnisse, nochmal zusammenschweissen und vielleicht auch nochmal die eigene Sexualität befeuern. Mhm. Also, dass man plötzlich, ah, du hast das mal ausprobiert, wie war das gewesen? Also, dass man es auch ein bisschen löst, eigentlich rein von dieser Zahl und über spezifische Erlebnisse dann auch redet. Mhm. Und sich so zu zeigen und auch so, hey, das ist meine Geschichte und das habe ich erlebt und das, ich zeige mir so, das kann nochmal sehr schön sein für die Beziehung, wenn es eben wirklich aus dem Mechanismus rauskommt.
Voll, ich glaube, es muss, also da muss das Kriterium sein, es ist von beiden, kommt's from a good place. Und ja, ich interessiere mich dafür und ich habe jetzt, also ich will, warte nicht auf die Zahl, damit ich mit dem Dolch von hinten zustechen kann. Jetzt gibt's ja natürlich auch andere Motivationen und vielleicht können wir das noch als letztes angucken oder besprechen. Also wir haben eine Partnerschaft und mindestens eine Person in der Partnerschaft hat aber Verlustängste oder hat so retrospektive Eifersucht. Wie geht man jetzt da am besten mit um?
Ich finde, das ist genau die Situation, die du jetzt beschrieben hast mit dem Dolch. das passiert nämlich genau dort. Also, dass wenn jemand in der Beziehung so extreme Verlustängste hat oder auch so retrospektive Eifersucht, also das ist auch etwas, was Menschen kennen, dass sie eifersüchtig sind auf Sachen, die passiert sie in der Vergangenheit
obwohl
vom Partner.
Obwohl es teilweise Partnerin schon Jahre oder Jahrzehnte zurückliegt. Ja,
ja, völlig egal.
Ja.
Und das kann sehr, sehr herausfordernd sein, ihre Beziehung. Also, gerade wenn man weiss, dass der eigene Partner, Partnerin sehr unsicher ist dort, aber die Ängste mit sich bringt, dann auch anfängt zu kontrollieren, so zwanghaft die Eifersucht entwickelt, dann ist so die Diskussion um einen Bodycount wie nochmal Benzin ins Feuer gießen. Also jede Zahl, die man da nennt, egal wie hoch die ist, wird einfach als Bedrohung wahrgenommen.
Ja.
Und deshalb ist es ein Illusionsdenken, ich sage einfach eine möglichst niedrige Zahl und dann ist Ruhe. Weil dann wird einfach auf dieser niedrigen Zahl rumgeritten und die wird noch detailliert auseinandergenommen und wenn denn genau und wer denn genau und wie denn genau und da ist es einfach besser, einfach gar keine Zahl zu nennen und einfach zu sagen, hey, in dieser Phase, es gibt Phasen, wo ich mich einfach ein bisschen ausprobiert habe und deshalb bin ich jetzt der Mensch, wo ich bin, mit dir und ich finde, auch da ist einfach wichtig, so etwas wie Therapie, Paartherapie, Psychotherapie, Sexualtherapie, was auch immer, zu machen, weil das sonst so belastend ist für die Beziehung.
Also würdest du davon abraten, wenn, ja, sagen wir, so eine zwanghafte Eifersucht da ist oder starke Verlustängste oder, also es kann ja auch sein, dass gerade erst eine heimliche Affäre überwunden wurde, ne, dass das gerade hochkam, dass man da wirklich sagt, hey, das sind Phasen in der Vergangenheit, da habe ich was erlebt, da habe ich was ausprobiert, Jetzt gerade bin ich aber mit dir. Und das ist, was zählt. Und ich gebe dir hier meine volle Aufmerksamkeit. Also, dass wir so eine Art Sicherheit vermitteln. Genau, das ist Vergangenheits-Me. Und deine Ängste sind, ja, mit Blick auf, was passiert ist. Aber das sagt nicht vorher, was jetzt in Zukunft passieren wird. Genau. Und also grundsätzlich, glaube ich, kann man jetzt schon auch sagen, wenn man sich so die verschiedenen Fälle, Szenarien mal überlegt, geht es ja nicht so sehr um die Zahl an sich, again, sondern darum, ist es gegenüber ready, die Antwort ohne Drama zu verarbeiten? Ist da überhaupt eine Offenheit und ein ehrliches Interesse oder eine Neugierde da? Und mit welchem Ziel oder mit welchem Zweck würden wir überhaupt darüber sprechen? Mhm. Und vielleicht mögt ihr, wenn ihr in einer Partnerschaft seid oder wenn ihr euch kennenlernt, das von Anfang an auch besprechen, dass das nie benannt wird, weil es überhaupt keinen Zweck erfüllt und weil, denkt dran, mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nach oben oder unten korrigiert wird.
Ja.
Einer Frage bin ich trotzdem immer wieder begegnet, beziehungsweise so eine fast schon Rechtfertigung, warum manche sagen, nee, mir ist es total wichtig. Mhm. Es gibt fast schon eine Pflicht, den Bodycount zu erfahren, weil ich will das aus gesundheitlichen Gründen wissen. Meine Haltung dazu wäre jetzt hier ein klares Nein. Aus medizinischer Sicht, ich bin keine Medizinerin, ihr wisst das, aber aus der Perspektive ist ja Bodycount keine reine, wie sagt man, man guckt ja da nicht in die Glaskugel und weiß dann Bescheid. Also ob jemand mit 3 Menschen ohne Kondom Sex hatte oder mit 30 Menschen immer geschützt, macht ja epidemiologisch einen Riesenunterschied.
Ja.
Und was du deinem Partner oder deiner Partnerin aus gesundheitlicher Verantwortung schuldest, ist nicht deine historische Statistik, sondern ein aktueller Status. Zum Beispiel, wann war mein letzter STI-Test? Und wie schützen wir uns heute gemeinsam? Was ist uns heute wichtig? Also, dass man wirklich mit einem clean slave, was STIs angeht, hereinkommt, transparent ist und sich auch gemeinsam entscheidet, okay, und unter welchen Umständen haben wir gesunden Sex. Mhm. Und das finde ich persönlich jetzt echten Gesundheitsschutz, ohne dass man Grafzahl spielen muss.
Full circle moment. Wirklich. Das ist geplant. Also,
nee, das habe ich nicht geplant. Aber was ich geplant habe, ist natürlich ein Sprichwort, das wir alle kennen. Wenn es um den Bodycount geht, reden ist Silber, schweigen ist manchmal Gold und Ehrlichkeit über die eigenen Grenzen ist Platin.
Boah. Ja, das Rondeau, Fizzy also, Merch.
Genau, Christmas Merch. Wenn ihr also das nächste Mal beim Date sitzt und das Thema Bodycount aufkommt, tief durchatmen. Eine Zahl ist kein Charaktertest. Sie ist erstmal nur ein winziger Ausschnitt in der Biografie, die sich aus 1000 verschiedenen Gründen so entwickelt haben kann. Ihr habt überhaupt keinen Zwang, irgendetwas zu sagen. Ihr habt auch kein Recht darauf, irgendetwas zu erfahren. Uns würde jetzt natürlich brennend interessieren, wie seht ihr das? Habt ihr in der Beziehung schon mal wegen des Bodycounts zum Beispiel gestritten? Habt ihr wegen des Bodycounts schon mal eine Person nicht mehr oder gerade deshalb länger gedatet, besonders toll gefunden oder besonders blöd gefunden? Das dürft ihr uns sehr gerne auf unsere Stories auf Instagram oder in die Kommentare in eurer Podcast-App schreiben. Und dann würde ich mal hier den Zahlen-Button wieder zurückgeben an kleines Carolinchen.
Thank you.
Jetzt musst du wieder lachen, wieder gerade. Nein, falsch.
Bitte?
Falsch.
Du bist wie so eine altihässige Frau. Kann ich schon üben.
Ich widerspreche dir jetzt nicht. Aber der Graf ist ja auch schon alt.
Ja.
Das ist ja ein Dracula.
Ja.
Ist ein Dracula, ja. Ja,
ja. Ja.
Ja, in 2 Wochen.
In 2 Wochen.
Mein Schätzchen. Was passiert denn da?
Ich habe mal wieder so unsere Statistik angeschaut und gesehen, dass deine Blowjob-Folge abgeht wie 7. Ich werde gerade emotional.
Wie eine Rakete.
Ja.
Wie eine Rakete. Ja, sie weint, ja. Sie hat sich gerade verschluckt.
Ja. Ja. Und deshalb habe ich gedacht, wir schauen doch mal auf das Thema Lecken und ob das auch so abgeht.
Ich prophezeie ja.
Ich bin gespannt. Es ist ein Kopf an Kopf.
Oder ein Kopf an Kopf rennen. Oder ein Genital an Genital rennen. Ja. Meine lieben Freunde da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Passt gut auf euch auf. Und nun bleibt uns nichts weiter zu sagen, als möge die Lust mit dir sein.